Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Annika Schneider. Willkommen. Eine Katze, die einen Stapel Klopapierrollen überspringt oder Teenies, die Saltos vom 10-Meter-Turm machen. Mini-Videos wie diese finden sich in der App TikTok. Längst gibt es dort aber auch journalistische Inhalte, zum Beispiel von der Tagesschau, und politische Statements, zum Beispiel gegen Polizeigewalt. US-Präsident Donald Trump hat am Freitag angedroht, das Netzwerk in den USA zu verbieten. Was dahinter steckt, klären wir gleich. Außerdem geht es um die Frage, wie abhörsicher die Smartphones von Journalistinnen und Journalisten sind. Fast alle großen sozialen Netzwerke, die wir nutzen, sind in den USA entstanden, zum Beispiel Facebook und Twitter. Inzwischen gibt es aber auch einen chinesischen Anbieter, der ganz oben mitspielt, die App TikTok vom Pekinger Mutterkonzern ByteDance. Sie hat weltweit hunderte Millionen Nutzer und einen prominenten Gegner. US-Präsident Donald Trump will TikTok in den USA verbieten. Die App sei eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Ob das stimmt, darüber spreche ich mit der Sinologin Mareike Ohlberg vom German Marshall Fund, einer unabhängigen Stiftung in Berlin. Guten Tag, Frau Ohlberg.
Hallo, Frau Schneider.
Trump warnt davor, dass Daten von TikTok-Nutzern bei der chinesischen Regierung landen könnten. Zu Recht?
Ja und nein. Also ich denke, die Motivation von Donald Trump, kann man sich überlegen, inwiefern er da tatsächlich diese Sorge hat oder inwiefern das Teil seiner härteren China-Politik ist. Es ist nichtsdestotrotz so, dass ich selber die App auch eher kritisch einschätze. Also im Vergleich zu dem von dem, was wir wissen, von den Untersuchungen, die es dazu bereits gegeben hat, scheint das tatsächlich um einiges mehr Daten, Metadaten zu sammeln als die meisten anderen Apps, als zum Beispiel Facebook oder Twitter, wobei ich die jetzt auch nicht gerade für ihren Datenschutz loben möchte. Aber TikTok sammelt noch mehr. Und da ist natürlich in der Tat ein bisschen die Frage, inwiefern dann die chinesische Regierung auch Zugriff auf diese Daten hat.
Ja, die Datensammelfrage ist das eine. Kritisiert wird TikTok aber auch, weil es Inhalte zensieren soll und vielleicht auch chinesische Propaganda verbreitet. Gibt es dafür Belege?
Also, dass Videos zensiert wurden, weil zum Beispiel kritische Begriffe genannt wurden, die der chinesischen Regierung nicht passen, das wissen wir, das ist passiert. Inwiefern es Propaganda verbreiten kann, das ist eine andere Frage. Es ist so zugeschnitten, dass Inhalte relativ leicht gepusht werden können. Das heißt, es kann tatsächlich auch dafür genutzt werden. Ich habe da jetzt noch kein Beispiel gesehen, dass es passiert ist. Es ist eher, dass dann tatsächlich virale Inhalte gepusht werden gegenüber den Usern. Aber dass tatsächlich bereits Inhalte zensiert wurden, das wissen wir.
Ja, es gibt ja da auch noch einen Unterschied zwischen der chinesischen TikTok-Version und TikTok International, die von sich behaupten, dass sie da auch nochmal einen anderen Umgang mit den Daten pflegen. Gibt es da wirklich so einen großen Unterschied?
Ja und nein. Also TikTok hat ByteDance, der Mutterkonzern von TikTok, hat eine relativ interessante Unternehmensstruktur. Die wird von vielen anderen Unternehmen in China auch angenommen, wie von Alibaba, wie von Tencent. Das ist eine Struktur, da ist man im Prinzip im Ausland. Im Fall von ByteDance in Cayman Islands hat man diese Firma, damit man international an die Börse gehen kann. Unternehmen im Internetsektor dürfen in China nicht international an die Börse gehen. Deshalb hat man sich diese Struktur überlegt. Wir sind eigentlich im Ausland und unsere China-Präsenz, die aber die Hauptpräsenz ist, die regeln wir über eine Reihe von Verträgen. Das heißt aber eigentlich nicht unbedingt, dass die zwei separat sind. Das ist eher dieses interessante rechtliche Konstrukt, wie diese Firma existiert, wo auch überhaupt die Frage ist, ist das nach chinesischem Geld, nämlich chinesischem Recht, eigentlich überhaupt legal? Deshalb, ich würde da gar nicht so stark unterscheiden, sondern einfach nur feststellen, diese Struktur, die gibt es und die wird dann natürlich von ByteDance verwendet, um zu sagen, wir sind eigentlich gar kein chinesischer Konzern, wir sind ja eigentlich in den Cayman Islands. Das ist aber eigentlich eher ursprünglich eine Umgehungsstrategie gewesen. Deshalb bin ich da eher skeptisch.
Ja, nun haben Sie schon erwähnt, dass Donald Trump vielleicht auch noch ganz andere Gründe hat, dieses Verbot aussprechen zu wollen. Die Agentur Reuters meldet heute, dass Trump jetzt eine Frist gesetzt hat. ByteDance hat 45 Tage Zeit, um seine US-Sparte von TikTok an den US-Konzern Microsoft zu verkaufen. Sind da also vor allem wirtschaftliche Interessen im Spiel?
Also ich würde tatsächlich das TikTok oder die Androhung, TikTok zu verbieten, eher tatsächlich in der gesamten China-Strategie verorten. Also, dass man sich jetzt vorgenommen hat, insgesamt härter zuzuschlagen, zu sagen, amerikanische Unternehmen dürfen ja auch nicht auf den chinesischen Markt, jetzt machen wir es andersrum auch. Die USA sind auch nicht die ersten, die das machen. Also ich glaube, Indien hat auch schon diverse chinesische Apps verboten und in Australien wird es auch überlegt. Ich kann es nicht ausschließen, dass es nicht auch tatsächlich diesen, also ich würde es jetzt auch nicht sagen, dass es nicht unbedingt, also ich kann es nicht ausschließen, dass es auch diesen Hintergrund hat, dass er einfach möchte, dass es an Microsoft verkauft wird. Das wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, das traue ich ihm nicht zu. Mein erster Gedanke wäre allerdings tatsächlich gewesen, Teil des Gesamtpakets jetzt härter mit China umzugehen.
Ja, um das nochmal zu vervollständigen, auch Indien hat genau da mehrere chinesische Apps gleich verboten und das auch mit der nationalen Sicherheit begründet. Vielen Dank, das war die China-Expertin Mareike Ohlberg vom German Marshall Fund über die chinesische App TikTok. In den USA könnte TikTok verboten oder verkauft werden, das haben wir gerade gehört. Und auch in Indien ist die App schon verboten. Und in Hongkong, da ist die App ebenfalls schon vom Markt verschwunden. Entschieden hat das in dem Fall aber der chinesische Betreiber selbst. Und begründet hat er es mit dem neuen sogenannten Sicherheitsgesetz in Hongkong. Mit dem Gesetz hat die Volksrepublik China ihren Einfluss in der Sonderverwaltungszone ausgeweitet. Und das hat auch Auswirkungen auf die Medien, die dort arbeiten. Die New York Times hat im Juli angekündigt, einen Teil ihres Hongkong-Büros zu verlegen, und zwar nach Seoul in Südkorea. Das Land ist zuletzt im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen ganze 30 Plätze nach oben geklettert. Es könnte also ein neuer Medienstandort in der Region werden. Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann hat darüber mit zwei Journalisten gesprochen.
Donald Kirk ist gerade in Washington. Der US-amerikanische Journalist ist über 80, hat unter anderem über den Vietnam- und Irakkrieg berichtet, sowie über mehrere zentrale Ereignisse in der südkoreanischen Geschichte. Viele Jahre war er Korrespondent in Seoul, fliegt immer noch zwischen seiner Heimat und Südkorea hin und her. Zuletzt war er im April dort, schreibt jetzt unter anderem für das Wirtschaftsmagazin Forbes. Über seine Arbeitsbedingungen sagt er: Ich fühle mich in Südkorea ziemlich frei. Ich bin nie zensiert oder öffentlich für meine Artikel kritisiert worden. Ein Grund dafür mag allerdings sein, dass ich der Regierung nicht sehr kritisch gegenüberstehe. Anders als diversen Vorgängerregierungen, sagt Kirk, der unter anderem von 1997 bis 2003 für die Herald Tribune aus Seoul berichtete. Doch selbst wenn er als ausländischer Journalist frei berichten kann, sieht er doch die Einflussnahme der Politik auf die Medien an ganz bestimmten Positionen. In den Führungspositionen bei KBS, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, und auch bei der Nachrichtenagentur Yonhap, die eine quasi Regierungsagentur ist. Also es gibt durchaus eine Einflussnahme auf die Medien, aber auf die ausländischen hat sich das noch nicht ausgewirkt. So werden die Intendanten mehrerer Medienhäuser auf Vorschlag des Präsidenten ernannt. Jin Jon ist Südkoreanerin und in Südafrika aufgewachsen. Vor 8 Jahren kam sie zurück und hat ihre eigene Fernsehproduktionsgesellschaft gegründet. Auch sie nimmt die Presselandschaft als relativ frei wahr, sagt aber zugleich: Es gibt schon eine Art Filter, schon durch die Hierarchien und durch die Führungskräfte in den wichtigsten Medien. Sie sollen sicherstellen, dass die Journalisten nicht zu kritisch der Regierung gegenüber sind. Solange es keine direkte Kritik ist und es sich nicht um das Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea handelt. Die Versöhnungspolitik durch Präsident Moon solle möglichst nicht gestört werden. Die kritischen Beiträge werden dann im ZDF oder anderen ausländischen Medien gesendet, aber nicht automatisch in den heimischen Mainstream-Medien. Vieles sei themenabhängig, sagt die 35-jährige Journalistin. Kritische Berichterstattung durchaus möglich. wie zuletzt über verunreinigtes Trinkwasser in Seoul. Oder wenn die Staatsanwaltschaft oder die Polizei ermitteln, es zum Beispiel um Korruption geht, dann wird offen darüber in den Medien gesprochen. In dieser Hinsicht sind die Medien viel freier als früher. Was sie hingegen grundsätzlich bemängelt und vielleicht ja nicht jedem sofort ins Auge steche, ist die aus ihrer Sicht fehlende Gleichberechtigung. Denn Führungspositionen sind auch im Journalismus fest in Männerhand, sagt sie. Und das führe zu einer verzerrten Berichterstattung, also einer Art subtilen Einflussnahme auf die Pressefreiheit. Die Stimmen von Frauen tauchen nicht so oft auf. Ich kann sie jedenfalls nicht finden. Und die Geschichten, die erzählt werden, sind dementsprechend auch mehr auf Männer ausgerichtet. Jin John kann sich dennoch vorstellen, dass Seoul zu einer Art Medienzentrum wird. Das hält auch der US-amerikanische Journalist Donald Kirk für möglich, wenngleich er bezweifelt, dass man von Seoul aus besonders kritisch über China berichten könnte. Aber Südkorea könnte vielleicht Japan den Rang ablaufen. Es gibt oft einfach mehr Neuigkeiten aus Südkorea als aus Japan. In Japan wiederholt sich einfach immer nur alles. Sie sind sehr formal und erzählen im Grunde nie etwas Neues. Und es gibt dieses sehr strikte Presseclub-System. Also, dass bestimmte ausgewählte einheimische Journalisten sehr eng an den Ministerien dran sind. Donald Kirk hat selbst lange in Japan gelebt und gearbeitet. Gerade macht er zwischen beiden Ländern noch einen anderen gravierenden Unterschied aus. Nach Südkorea darf er als Journalist jederzeit einreisen, muss sich nur in Quarantäne begeben. Japan erlaubt ihm das, wie allen anderen Journalisten und Journalistinnen nicht.
Und das bekommt auch unsere Ostasien-Korrespondentin in Tokio zu spüren. Sie kann seit Monaten nicht direkt aus anderen Ländern berichten. Wenn Sie brisante Informationen hätten und die heimlich an einen Journalisten oder eine Journalistin weitergeben wollten, dann würden Sie vermutlich darauf bestehen, dass Sie anonym bleiben und Ihr Name später nicht in der Öffentlichkeit landet. Genau dieser Informantenschutz könnte allerdings bröckeln, befürchten Medienorganisationen und Verbände. Denn der Bundestag bastelt gerade an einem neuen Verfassungsschutzgesetz und will es ermöglichen, dass Geheimdienste zum Beispiel WhatsApp-Chats oder Skype-Gespräche leichter überwachen können. Das betrifft auch die Kommunikation von Journalisten mit ihren Quellen. Eine kritische Stellungnahme zum Gesetzentwurf hat unter anderem das Deutschlandradio unterzeichnet. Gudula Geuter in Berlin. Was genau sieht der Entwurf denn vor?
Es geht um die Novelle des Verfassungsschutzgesetzes. Damit verbunden ist aber ein ganzes Paket von anderen Gesetzesänderungen. Da gibt es einiges auch an Befugniserweiterungen. Aber das, worum es hier geht, ist konkret eine damit verbundene Änderung des G10-Gesetzes. Das ist das Gesetz, das für alle Nachrichtendienste die Voraussetzungen regelt für Eingriffe in die Grundrechte der Brief- und Telekommunikationsfreiheit. Wir sprechen also nicht nur über den Bundesverfassungsschutz, sondern auch die Landesverfassungsschutzämter, BND und MAD. Es ist ja bisher schon so, dass unter bestimmten Voraussetzungen Telefone abgehört werden dürfen. Was jetzt neu kommen soll, ist, dass das eben auch für verschlüsselte Online-Telefonie, zum Beispiel via Skype oder für Messenger-Dienste, wie zum Beispiel WhatsApp, gelten soll. Das rechtliche Kürzel dafür ist Quellen-TKÜ, also Quellentelekommunikationsüberwachung. Technisch heißt das, dass sich die Behörden dafür Zugriff auf das Gerät, auf die Festplatte verschaffen müssen, Kommunikation eben direkt an der Quelle vor der Verschlüsselung abgreifen müssen. Umstritten ist das eben wegen dieses Eindringens. Das ist technisch wohl, wie der aktuelle Stand genau ist, ist geheim, in der Regel nichts anderes als das Eindringen ins Gerät für die Online-Durchsuchung, weil wir die Fahnder ja dann die intimsten Geheimnisse der Festplatte durchforsten können. Rechtlich ist es etwas völlig anderes. Erlaubt ist bei der Quellen-TKÜ nur das Mithören oder Mitlesen der laufenden Kommunikation und der Chatverläufe seit der Anordnung der Maßnahme. Und aus diesen völlig unterschiedlichen technischen und rechtlichen Voraussetzungen folgen dann auch die völlig unterschiedlichen rechtspolitischen Bewertungen. Befürworter der Quellen-TKÜ sagen, das ist nichts anderes als das normale Telefonabhören, angepasst an die neue Zeit, an neue Gewohnheiten. Für die Gegner ist es ein viel tieferer Eingriff.
Was würde sich für Journalistinnen und Journalisten denn ganz konkret ändern, wenn das Gesetz so in Kraft tritt?
Direkt spürbar für die allermeisten würde sich wohl nicht viel ändern. Es ist nicht damit zu rechnen, dass das Instrument oft angewendet wird. Dieser Griff auf die Festplatte ist technisch anspruchsvoll. Das geht, soweit wir das wissen, zum Beispiel über Trojaner in E-Mail-Anhängen oder die Dienste müssen sich sogar physisch Zugang zu den Geräten verschaffen. Allerdings ist jetzt auch eine Erleichterung geplant für die Nachrichtendienste durch den Entwurf, nämlich die Telekommunikationsanbieter sollen mit einbezogen werden können. Und das kann diese Schwelle wesentlich niedriger legen. Es gibt die Befugnis ja jetzt schon für andere Behörden. Angefangen hat das mit dem Bundeskriminalamt und da gibt es wenige Anordnungen, muss man wirklich sagen. Rechtlich sind die Hürden auch hoch. Da geht es um eine Abwägung mit den Interessen des Staates auf hohem Niveau. Und es gibt jetzt hier im Fall der Geheimdienste die G10-Kommission. Das ist bei Nachrichtendiensten der Ersatz dafür, dass kein Richter die Maßnahme zu sehen bekommt. Diese Kommission muss das genehmigen. Die Gefahr liegt weniger in der einzelnen konkreten Anordnung. Die Gefahr ist eher das, was Sie schon in der Anmoderation erwähnt haben, nämlich, dass das Vertrauen von Quellen, zum Beispiel von Whistleblowern, allgemein schwinden könnte.
Ja, das Gesetz hängt zurzeit ja noch. Das Kabinett hat noch nicht darüber entschieden. Ist das auch eine Folge der Proteste von den Medienverbänden?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist das Ergebnis jahrelanger Verhandlungen zwischen Innen- und Justizministerium und das, was jetzt an Argumenten vorgetragen wurde, war da alles bekannt. Ich würde eher vermuten, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dahinter steckt. In doppelter Hinsicht. Zum einen haben die Richter im Fall des BND eine bessere Kontrolle verlangt, deutlich besser. Es wäre naheliegend, dass das auch in diesem Fall für Diskussionen in der Koalition sorgt, zumal es da auch jetzt zum Beispiel von Medienverbänden Kritik gibt, dass das nicht weit genug geht. Zum anderen gibt es noch eine konkrete Befugnis, ist die sogenannte Bestandsdatenauskunft, die neu gefasst werden muss. Auch das dürfte zu Diskussionen führen.
Ja, sind denn Journalistinnen und Journalisten generell vor Abhöraktionen in Deutschland geschützt?
Ja, und zwar dem Buchstaben des Gesetzes nach gar nicht so schlecht. Das regelt § 53 der Strafprozessordnung, auf den dann andere Gesetze wie dieses verweisen. Und demnach gilt für Journalisten nicht der Schutz wie für Seelsorger oder Strafverteidiger. Kein absoluter Schutz, das ist aktuell auch ein wesentlicher Kritikpunkt. Aber Journalisten sind geschützt, soweit es um ihre Quellen und selbst recherchiertes Material geht. Das Problem dabei ist, das hat beim Verdacht auf schwere Straftaten Grenzen. Und diese Grenzen haben in der Vergangenheit in anderem Kontext Ermittler schon mal anders gezogen, als dann später das Bundesverfassungsgericht, zum Beispiel als die Cicero-Redaktion durchsucht wurde. Und da, sagen die Kritiker, entstehen dann wieder Unsicherheiten.
Unsere Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter war das mit einer Einschätzung zum neuen Verfassungsschutzgesetz und seinen möglichen Folgen für die journalistische Recherche. Emojis nutzen wir vermutlich fast alle. Diese kleinen Gesichter und Symbole, die unsere Mails und Chats ein bisschen bunter und emotionaler machen. Inzwischen sind sie weltweit so verbreitet, dass sie von einigen gar als neue Weltsprache gehandelt werden. Umso wichtiger, dass sich alle in dieser neuen Sprache auch ausdrücken können. Ein junger Grafikdesigner von der Elfenbeinküste fand sich und sein Leben in Afrika in den gängigen Emojis nicht wieder und hat deswegen angefangen, seine eigenen zu entwerfen. Dunja Sadaki hat ihn getroffen.
Mein Lieblings-Emoji ist das Saouli. Das ist eine Maske und ein Tanz aus der Elfenbeinküste, denn es steht für Kreativität, Akzeptanz und Weisheit. Ich mag es auch, weil es mein erstes Emoji war, das ich gemacht habe, nachdem ich auf YouTube gelernt habe, wie das geht. Das sagt Opleru Gribi der ARD. Der 22-jährige Grafikdesigner von der Elfenbeinküste hat über 350 afrikanische Emojis kreiert. Als er für ein Uni-Projekt über seinen Alltag nach digitalen Fotovorlagen im Netz schaute, entdeckte er nur eines: Fotos von Armut, Krankheit oder Exotik. Ich habe bemerkt, dass die internationalen Medien dazu neigen, ein ziemlich negatives Bild von meinem Kontinent zu zeichnen. Und ich hatte Lust zu zeigen, wie mein Alltag ist. Und ich hatte Lust, Werbung für unsere Kultur zu machen, das Traditionelle und das Moderne. Und dann habe ich mich 2018 entschieden, jeden Tag ein Emoji auf Instagram zu veröffentlichen. Über 200.000 User haben seine Designs als Sticker aus den üblichen App-Stores für Messenger-Dienste schon runtergeladen. Mittlerweile repräsentieren sie nicht nur den Alltag von der Elfenbeinküste, sondern aus vielen verschiedenen Ländern Afrikas. Dort sieht man zum Beispiel einen Kamm für Afrohaare, verschiedene afrikanische Masken, Schmuck, Instrumente, Tänze, typische Pflanzen wie der Affenbrotbaum oder traditionelle Gerichte oder Getränke wie Palmwein und Hibiskussaft in zusammengeknoteten Plastikbeutelchen. Viele der Emojis bringen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent zum Schmunzeln. Upleru Grebe sagt, er will damit auf eine bunte und lustige Art und Weise für mehr digitale Repräsentation des afrikanischen Alltags kämpfen. Genau aus diesem Grund findet der 27-jährige Mohamed Lawal die afrikanischen Emojis gut. Der Nigerianer aus der Hauptstadt Abuja benutzt selbst welche.
Well, I think it's about time, because you know, African emojis.
Ich denke, es ist langsam Zeit, denn viele können sich nicht wirklich ausdrücken, denn die Bilder, die verfügbar sind, sind alle so eurozentrisch. Aber als afrikanische Person gibt es eben bestimmte Art und Weisen, wie du gerne kommunizieren möchtest. Und mit diesen afrikanischen Emojis ist das besser und einfacher. Denn Bilder sagen eben mehr als Worte. Und ich fühle mich wohler damit, Dinge zu benutzen, mit denen ich mich auch identifizieren kann. Etwas, das zu meiner Kultur gehört.
Something that is part of my culture.
Auch Adisatu Sani aus Nigeria findet Repräsentation wichtig. Als das erste Mal Emojis mit unterschiedlichen Hautfarben verfügbar waren, freute sie sich.
Well, I think African emojis represent, gives me a kind of feeling of belonging.
Afrikanische Emojis geben mir einfach dieses Zugehörigkeitsgefühl. Und als ich damals meinen WhatsApp-Messenger abgedatet habe, habe ich mich gefreut und angefangen, die schwarzen Emojis zu benutzen. Wenn ich jetzt einem Freund ein Lächeln schicken möchte, nehme ich das schwarze Emoji. Es repräsentiert mich und es unterstreicht mein Afrikanischsein und es zeigt, ich bin stolz drauf. Und genau das will Grafikdesigner Upleru Grebe mit seiner App Suzukwa erreichen. Sein Wunsch, dass einige seiner Emojis in das offizielle Emoji-Repertoire als Standard-Smartphone-Emojis von Messenger-Diensten wie WhatsApp aufgenommen wird. Damit könnten seine afrikanischen Emojis nicht nur Millionen Menschen in Westafrika benutzen, sondern auch Milliarden Smartphone-Nutzer weltweit.
Ich bin gespannt, wann ich den ersten Affenbrotbaum verschicken kann. Eher traurige Emojis, die kommen wohl gerade von den Mitarbeitenden des Instituts für Rundfunktechnik IRT in München, denn am Freitag ist die Entscheidung gefallen, dass das IRT zum Jahresende schließen muss. Über 60 Jahre lang hatte es zu neuen Medientechnologien im Rundfunk geforscht, finanziert von den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ZDF hatte als erster Sender angekündigt, das IRT nicht mehr mitfinanzieren zu wollen, darüber hatten wir auch berichtet. Jetzt sind alle Rettungsversuche gescheitert.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, Lars Fehdkütter, leitender Redakteur der Lübecker Nachrichten. Unser Thema morgen als Titelbild und als großes Thema im Blatt, ein Selbstversuch am Lübecker Hafen, ist eine mobile Testanlage für Reiserückkehrer, die mit der Fähre kommen oder auch sonst wie dort hinkommen. Und eine Kollegin von uns, eine Reporterin, war eine der ersten, die sich dort hat testen lassen. Diese Reportage lesen Sie morgen im Blatt und jetzt schon online. Die Zeile ist Selbstversuch am Lübecker Hafen. So lief bei mir der Corona-Test.
Nach den Nachrichten wartet auf Sie Dina Netz mit dem Büchermarkt. Darin geht es heute um den Autoren von Alice im Wunderland. Der ist in die Kritik geraten. Mehr dazu gleich. Schön, dass Sie bei Medias Res dabei waren. Mein Name ist Annika Schneider. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.